Kunstradio. Radiokunst.
Ach, kehr doch zurück zu deiner Unordnung, wie die Welt zu der ihren. Die Asymmetrie ist ein Jungbrunnen. Man wahrt die Ordnung nur so lange, wie man in ihr das Schlimmstmögliche hasst. Also wird in dir aufleben die Zukunftssehnsucht und jede Sprosse deiner unbesetzten Leiter und all die verdrängten Weisen deines Aufschwungs werden dich emportragen in einer umfassenden Freude. Wirst, Sohn der inbrünstigen Ode, abschwören dem gigantischen Mulm. Die Sonnenwenden, sie härten den Wagenschmerz zum Diamantkern. Die Hölle, von den Metallrasplern zurechtgeschnitten nach deren Maß, sie wird besiegt zurück in ihren Abgrund tauchen. Angesichts der neu gefundenen Vergessenheit wird die einzige Wolke am Himmel die Sonne sein.
Dieses Zitat aus der Textsammlung Le Nuit Perdu von René Char, übersetzt von Peter Handke, stellte die Schriftstellerin Heide Stockinger ihrer Erzählung Neckordnung voran. Die Erzählung erschien 1989 in einer der Science-Fiction-Literatur von Autorinnen gewidmeten Nummer der Grazer Zeitschrift Eva und Co. Nun hat Heide Stockinger diese Erzählung fürs Radio bearbeitet. Zur Hand ging ihr dabei Reinhard Handl. Produziert wurde im Landesstudio Oberösterreich. Als Einführung in die Radioversion der Erzählung Neckordnung sprach Petra Rosa von Süß mit Heide Stockinger und Reinhard Handl.
Frau Stockinger, Ordnung und Chaos sind wichtige Themen in Ihrer Zukunftsgeschichte Neckordnung. In einem System der totalen Ordnung lassen Sie einen ordnungsschädigen Virus auftreten.
Ich habe mir eine Welt erfunden, in der alles geordnet ist. Ich habe da hauptsächlich natürlich an das Gesellschaftssystem gedacht. Also die Menschheit hat sich selbst Ordnungsstrukturen auferlegt und ist der Meinung, dass sie damit nur den Mustern der Natur Rechnung getragen hätte. Diese Rechnung geht aber nicht auf und daran habe ich Freude. Deswegen habe ich die Erzählung geschrieben.
Der prominenteste Vertreter des Systems der neuen Ordnung, Ihr Professor Raspler, erkrankt paradoxerweise selbst durch das Virus Entrop an dieser ordnungsstörenden Seuche.
Ich habe mir einen ausgedacht, der ganz besonders die Prinzipien dieser neuen Ordnung vertritt, dann aber von diesem Virus ergriffen wird, angesteckt wird, und zwar während seiner Rede, also in der Gegenwart, passiert das mitvollziehbar für den Hörer. Ich spreche von Ansteckung und von Krankheit und von Virus, lasse aber letzten Endes offen, ob sich's wirklich um eine Krankheit, um eine Ansteckung, um einen Virus handelt. Denn Krankheit, Ansteckung, Virus ist ja negativ besetzt. Und ich möchte offen lassen, ob das, was mit dem Dr. Raspler, mit dem Protagonisten meiner Erzählung, mit dem Professor, der den langen Monolog hält, ob das, was mit ihm passiert, auch wirklich was Schlimmes ist. Ich lasse völlig offen, ob er nicht eher ein Gesundeter ist und nicht ein Erkrankter.
Das Virus Entrop verändert vor allen Dingen die Sprache des Professors. Wie wird das für den Hörer von Neckordnung erfahrbar?
Diese Antithesen habe ich in Form von inneren Monologen dann in die lange Rede eingebaut. Diese neue Sprache, die er da findet, ist eine chaotische, dichterische, unwissenschaftliche, ungeordnete Sprache, aber eine von innerer Überzeugung getragene, eine freudige Sprache.
Herr Handl, Sie haben das Stück akustisch realisiert. Neckordnung ist ein Hörspiel, dessen Handlung dem Hörer vor allen Dingen durch Nachrichtenmeldungen vermittelt wird. Sie arbeiten schon lange mit dem Medium Radio. Was hat Sie an dem Thema Ordnung interessiert?
Naja, es ist eine Dramaturgie, die nicht unbedingt der normalen Hörspieldramaturgie entspricht. weil eine utopische Geschichte anhand von verschiedenen Medienfetzen sozusagen präsentiert wird. Die Geschichte fängt an mit einer Radiomeldung, mit einer Zeitungsmeldung und dann geht es eben in einen konkreten Raum, wo, wo ein Professor seine Weltanschauung sozusagen verteidigt und plötzlich passiert es ihm, dass die umkippt und völlig ins Gegenteil verkehrt wird. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich eine spannende Möglichkeit, mit radiophonen Mitteln zu arbeiten, weil man eben sehr gegensätzlich arbeiten kann.
Wie sieht das technisch im Studio aus? Welche Mittel und Effekte benutzen Sie, Science Fiction darzustellen?
Für mich war der Ansatz eigentlich der, welchen Sinn die Autorin vermitteln wollte. Nämlich, dass es einen Ordnungsstaat gibt, der den Menschen sehr stark reglementiert und eben auf Ordnung und auf Ordnung Wert legt, aber nicht auf die Kreativität der Menschen. Und deswegen habe ich versucht, gerade am Anfang diese Radio- und Zeitungsmeldungen in einem sehr engen Frequenzspektrum zu machen. Das klingt jetzt dann ein bisschen dumpf und eigentlich sehr enervierend und vor allem vermittelt es eine unangenehme Spannung. Und das ist eigentlich das, was ich damit vermitteln wollte. Also der Radiohörer zu Hause wird genau in dieselbe Situation versetzt, wie es den Menschen geht, die in dieser Utopie von ihrem Ordnungsstaat beherrscht werden, dass sie eben indoktriniert werden durch Meldungen, die einen bestimmten unterschwelligen Emotionspegel mitgeben. Deswegen also diese technische Störtaktik.
Erwarten Sie etwas vom Hörer oder welche Erwartungen könnten sich beim Hören dieses Stückes beim Hörer erfüllen?
Erwartungen an einen Radiohörer kann ich nicht haben. Ich wünsche mir einen möglichst offenen Hörer, einen Hörer mit möglichst offenen Ohren, der was will vom Radio, der zuhören will. Und gerade dieses Stück ist manchmal ziemlich schwierig zum Zuhören. Also man muss sich wirklich bemühen, um zuzuhören. Und gleichzeitig ankämpfen gegen das, was da an Verstörung auf einen zukommt, die sehr unterschwellig auf einen zukommt. Einerseits wird man gezwungen, genau zuzuhören und auf der anderen Seite passiert dann aber eine Indoktrination von Emotionen auch. Und diese Auseinandersetzung kann ich mir halt gerade bei diesem Stück für den Hörer vorstellen, wenn er gewillt ist, zuzuhören.
Petra Rosa von Süß sprach mit Heide Stockinger und Reinhard Handl. Hören Sie nun also die Radioversion der Erzählung Neckordnung von Heide Stockinger.
November 1999.
In der Fachwelt macht ein Artikel von sich reden, der in der amerikanischen Zeitschrift Medical News erschienen ist.
Ebenso wie zum Beispiel das Hormon, das gewisse Abläufe im menschlichen Körper steuert, und ebenso wie zum Beispiel die Blutkörperchen, die Transportfunktionen übernehmen, ist auch Ordnung etwas nachweisbar Stoffliches und hat im menschlichen Körper eine ganz bestimmte Rolle zu spielen. Ordnung ist, in angemessener Zahl beziehungsvoller Einzelordnungen, ähnlich den Bakterien nützlich und notwendig, ja unentbehrlich für den Körper. Ordnung braucht der Mensch für die Organisation seines Körpers und seines Gehirns. Kommt es aber zu einer unkontrollierten Verdichtung des Beziehungssystems Ordnung, dann nehmen die Einzelordnungen überhand. In ihrem Streben nach Dominanz stoßen sie aufeinander und prallen zusammen. Und wie reagiert das Gehirn auf den neuartigen Input an Reizen? Auf die einzig mögliche Art und Weise. Es trägt den Geschehnissen im Körper Rechnung und ändert die Schaltkreise. Das Entrop-Syndrom, mit dieser Bezeichnung ist das beobachtete Phänomen von der Zunahme von Einzelordnungen Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden, gibt in mancherlei Hinsicht Rätsel auf. Dass ein Gensprung dafür verantwortlich ist, dass Ordnung sich plötzlich in Neckordnung wandelt, wird nicht ausgeschlossen. Das Entrop-Syndrom hat epidemischen Charakter. Die Inkubationszeit beträgt 6 Monate.
23. Mai 2000.
Radio Neue Ordnung. Abendjournal.
Sommerbericht.
Mit unheimlicher Geschwindigkeit breitet sich die Infektionskrankheit Entrop oder mit vollem Namen Acquired Entrop-like Phenomenon Syndrome über weite Teile Amerikas aus. Die Registrierung aller aufgetretenen Fälle ist nicht mehr möglich. Die Dunkelziffer unbekannter Fälle dürfte in die Zehntausende gehen. Übertragen wird der unbekannte Erreger von Entrop weder durch Staub- noch Tröpfcheninfektion. Wie die sozialen Kontakte zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten beschaffen sein müssen, um eine Ansteckung herbeizuführen, wird im Labor getestet. Das medizinische Gespräch mit von Entrop Befallenen, mit den Entropern, hat keine nennenswerten Ergebnisse gebracht. Entweder ist das Sprachzentrum der Entroper angegriffen oder sie verweigern aufgrund einer Persönlichkeitswandlung, die sie erfahren haben, vernünftige Aussagen. Die Meinung einiger weniger amerikanischen Wissenschaftler, dass es die freudige Art der Entroper zu leben sei, die anstecke, und dass die Angesteckten in Wahrheit Gesundete seien, würde gar keiner Erwähnung bedürfen, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Diese irregeleiteten Wissenschaftler leisten der Verbreitung von Entrop Vorschub. Wer weiß, ob sie nicht Entroper im Anfangsstadium sind. Entrop hat katastrophale Auswirkungen. Das Ordnungssystem des Körpers wird ausgeschaltet. Der Mensch ist freiwillig für jede Art von Unordnung. Die Infektion ist keine schleichende, sondern tritt mit maximaler Stärke auf. Entrop ist nicht zu behandeln. Antibiotika helfen nicht. Die Therapie konzentriert sich auf die Nachfolgeerscheinungen, wie da sind Akte, die jeglicher Ordnung zuwiderhandeln. Als vor 6 Monaten Professor Dr. Hans Raspler, der im Übrigen derzeit in der Akademie der Wissenschaften einen Vortrag hält, von einem Entrop-Kongress aus den USA zurückgekehrt ist, war der oberste Sanitätsrat von dem Tag seiner Rückkehr an mit allen mit Entrop zusammenhängenden Fragen befasst. Den Ursachen des Auftretens der Krankheit wurde nachgegangen, Behandlungsmethoden wurden erörtert, prophylaktische Maßnahmen wurden erwogen und Pläne ausgearbeitet, mit deren Hilfe man die Krankheit, falls sie bei uns Fuß fassen sollte, in den Griff bekommen könnte. Mit der Entwicklung eines wirksamen Gegenmittels ist in naher Zukunft zu rechnen. In unserem Land sollen erste Fälle von Entrop bekannt worden sein. Erkrankungen sind meldepflichtig. Anlass zu ernsthafter Besorgnis besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ob man etwas dazu tun kann, um sich vor der Ansteckung zu schützen? Doch. Die Ärzte raten, führen Sie weiterhin ein ordentliches Leben. Lassen Sie kein bisschen Unordnung zu. Dann bleiben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit gesund.
Mai 2000, 20 Uhr.
Festvortrag im Festsaal der Akademie der Wissenschaften anlässlich des 5. Jahrestages der Gründung des Ordnungsstaates. Öffentlich zugänglich. Es spricht Professor Dr. Hans Raspler.
Als ich vor einiger Zeit dazu bestimmt wurde, bei feierlicher Gelegenheit in dieser Versammlung, wo so viele sitzen, denen ich meine Erziehung zur neuen Ordnung zu verdanken habe, zu sprechen, da war ich mir der Schwierigkeit der übernommenen ehrenvollen Pflicht wohl bewusst. Sollte ich doch, sehr verehrte Zuhörer, für alle verständlich, noch da und dort vorgebrachte Argumente gegen unsere neue Ordnung entkräften. Ich fühle mich heute meiner Aufgabe gewachsen und komme ihr mit Freude nach. Ich will darüber berichten, was unseren jungen Staat so besonders auszeichnet. Er ist auf dem Fundament der Wissenschaft gebaut.
Deckmäntelchen wissenschaftlichen Denkens. Deckmäntelchen.
Ja, ausnahmsweise ist es diesmal nicht ein Wort des Allrounders Goethe, das ich an den Anfang meines Berichtes stelle. Friedrich Schiller, der Systematiker, bemerkt von den Forschern seiner Zeit: Die Wahrheit zu fangen, ziehen sie aus mit Netzen und Stangen. Aber mit Geistestritt schreiten sie mitten hindurch. Wie sehr würde Schiller erst beim Anblick des Rüstzeugs der heutigen Physik oder Chemie bezweifelt haben, ob mit solchem Chaos von Apparaten die Wahrheit gefangen werden könnte? Und doch sah man jahrzehntelang die Vorrichtungen darin, um die Naturkräfte in neuer Weise dienstbar zu machen. Auf die Entschleierung des Wesens der Dinge glaubte man verzichten zu können. Die Wissenschaft repräsentierte noch vor kurzem nicht mehr das Denken gegenüber dem Ganzen der gegebenen Welt. Die Emanzipierung der Wissenschaft in Wissenschaften, die Emanzipierung der Wissenschaft von der Inanspruchnahme für die Sinnenthüllung der Welt, für die Erläuterung eines Weltplans oder Weltgesetzes, in dem der Mensch geistig wohnt. Dieser Prozess hat die ganze Neuzeit charakterisiert. Die Wissenschaft depravierte zu bloßen Forschungseinrichtungen. Philosophie wurde analytische Philosophie und schließlich Sprachphilosophie und erhob nicht mehr den Anspruch, Ganzheitsmodelle zu begründen, weder für die wirkliche Welt noch für irgendeine denkbare. Einen Sündenfall des Geistes nenne ich diese Entwicklung.
Byzantinische Verschachtelung von Kommunikation ist Desinformation.
Ich habe Sie mit meinen Überlegungen ermüdet, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte, ich ziehe die Konsequenz. Ich lasse für eine Weile die Wissenschaft beiseite. Was hat die Jahre vor der Etablierung unseres Staates der neuen Ordnung die Menschen beunruhigt? Ein Wort nur: Krise. Wie ein Ameisenvolk, dessen wohlgegliederter Bau, durch welche Ursache auch immer, in ein Labyrinth verwandelt war, dessen Gänge wer weiß wohin führten, liefen die Menschen hin und her. Sie hatten die Orientierung verloren, Ziele waren nicht gesteckt. Durch zahllose kriegerische Auseinandersetzungen geriet das Gesellschaftsgefüge der Menschen ins Wanken. Wo es noch intakt war, tat der Verlust der Werte das Übrige. Anstatt Maßstäbe zu setzen, die Regeln, wurden Maßnahmen ergriffen und nichts erreicht. Desintegration allenthalben, Verlust der Mitte. Nun, meine Damen und Herren, wir wissen heute, dass wir das Schlimmste hinter uns haben.
Die Feinde der neuen Ordnung wurden liquidiert, die Feinde.
Die Feinde, die Ameisen haben ihren Bau geflickt. Die Menschen nehmen wieder Erwartungshaltungen ein. Bitte stehen Sie auf. Es ist an der Zeit, eine Gedenkminute einzuschalten für die unerschrockenen Männer, die vor 5 Jahren für die neue Ordnung ihr Leben gelassen haben. Danke. Wie in einem Brennglas haben wir unsere Kräfte gesammelt. Alle Teilaspekte dienen der einen großen Idee.
Keine andere Wahl, keine andere Wahl, keine andere Wahl, keine.
Hand in Hand mit der Trendwende, die die Männer der ersten Stunde herbeiführten, ging die innere Umkehr der Bevölkerung. Die wenigen, die immer noch nicht glauben wollen, dass Ordnung ein untrennbarer und ein durch nichts zu hinterfragender Bestandteil dieser Welt ist, werden umdenken müssen.
In einem Meer von Ungewissheit und Wirrwarr, in einem Meer.
Geregelt, beruhigend in Bahnen gelenkt, vorhersehbar ist das Leben der Menschen.
Ordnung, wo Einsicht in eine Sache verschlossen, bleibt Ordnung.
Die Verhältnisse, haben sich geordnet. Das Chaos ist wieder einmal gebannt. Ich verdeutliche das bisher Gesagte mit einem Bild aus der Vergangenheit. Verweilen wir bei der Betrachtung desselben. Ein Schuster prüft seine Werkzeuge, seine Aale, seine Raspe, seine Nadel. Er reinigt sie, er repariert sie, er ölt sie, er stellt ein Verzeichnis auf. Es gehen noch welche ab, er schafft neue an. Er probiert sie aus, näht da ein Stück Leder, klebt dort und bohrt und wichst. Er prüft die Werkzeuge auf ihre Funktionstüchtigkeit. Er überlegt, ob er nun alle Werkzeuge hätte oder ob noch neue dazu erfunden werden müssen. Ich frage Sie, wird von solch einer Tätigkeit auch nur ein Mensch beschult? Die Bemühung des Schusters sollte doch dem Schuh gelten.
Von einem Schuh, der nicht passt, der wehtut, hat man nichts.
Wo war ich stehen? Ja, der Schuh als Ziel. Was nützt es den Menschen, wenn die Erkenntnistheoretiker die Voraussetzungen aufzählen, die zum Denken führen, und es gibt kein Resultat? Um es klar auszusprechen, wir, die Männer der neuen Ordnung, bieten einen Schub an. Keine Beschreibung der Dinge, sondern eine Erklärung der Dinge. Ein geschlossenes Denksystem, ein Ganzheitsmodell.
Geschlossenes System, geschlossenes System, geschlossenes System.
Johannes Kepler. Ich berufe mich auf Johannes Kepler, der ja lange in unserem Lande gewirkt hat. Er setzt gemäß seiner im religiösen verhafteten Zeit einen göttlichen Plan voraus. Wir sagen heute vorgegebene Ordnung. Und er bestätigt die Existenz des Plans, der vorgegebenen Ordnung, wie Sie wollen, durch das Auffinden seiner Planetengesetze.
Stattwelchen Klang, welchen Takt, vorwärts, Marsch, Geh, Steh, sonst.
Johannes Kepler ist überzeugt von der prästabilisierten Harmonie unseres Universums. So wie wir an die übergeordnete, vorgeordnete, noch geordnete, angeordnete.
Statt Harmonie, links, rechts, geradeaus, steh, geh, sonst, sonst.
Die Menschen in unserem Staat der neuen Ordnung haben wieder gelernt, Sinneszusammenhänge zu erkennen. Kurz, das Leben, ihr Leben, hat wieder einen Sinn.
Das Leiden dieser Welt, einen Sinn suchen, einen Sinn suchen.
Ha! Unsere Menschen brauchen nicht zu leiden. Wir geben den Menschen einen Sinn vor. Ja, wir haben uns auf einen Ordnungszustand eingependelt. Ja. Ich zitiere meinen verehrten Kollegen Professor Dr. Norwell vom Geschichtswissenschaftlichen Institut. Zitat: Trotz all der gewaltsamen Umwälzungen wird alles doch schließlich die eine große Ordnung bleiben. Das Wissen um eine Welt der Gesetzlichkeit und Ordnung und des überzeitlichen Beharrens diente vordem schon den Theologen zur Bestätigung. Ende des Zitats. Meine verehrten Zuhörer, warum sind wir in der Lage, Sinnzusammenhänge zu erkennen, Ordnungszustände zu registrieren, Zielen zuzustreben? Warum, mit einem Wort, sind wir in Ordnung? Weil Ordnungsstellungen in unserem Gehirn vorgeprägt sind und wir uns gar nicht davon trennen können. Wir können Unordnung, totale Unordnung, ungern nehme ich dieses Wort in den Mund, etwa in einem Zahlensystem gar nicht wahrnehmen. Unser Gehirn ist totalem Chaos gegenüber machtlos. Es hört nicht auf, nach Ordnung zu suchen.
Notfalls projiziert es Ordnung in Unordnung. Notfalls.
Und warum hört das Gehirn nicht auf, nach Ordnung zu suchen? Weil wir so angelegt sind. Ja. Wie sieht es in unserem Gehirn aus? Wir haben Denkmuster. Wie sind diese entstanden? Sie sind ein Selektionsprodukt an den Naturmustern. Die Spiegelbildlichkeit Ähnlichkeit der beiden Muster ist eindeutig. Zufall kommt als Erklärung nicht in Betracht.
Der Geist ist der Welt zugestoßen, ist der Geist der Welt.
Zufall kommt nie als Erklärung in Betracht.
Für Entwicklung der Organismen durch Fehler in Muster. Fehler.
Weil ich ein Hirn habe, das die Evolution so gemacht hat, denke ich so. Weil etwas vorgegeben ist, vorgeordnet, nachgeordnet, angeordnet.
Kleine Druckfehlerteufelchen im Gencode, die Natur probiert.
Ein kleiner Druckfehlerteufel. Entschuldigen Sie bitte, ich fahre fort. Also, unsere Denkgesetze sind festgelegt. Ein Ausscheren ist von der Natur unmöglich gemacht.
Höherentwicklung. Irrtümer stehen Pate. Höherentwicklung. Irrtümer. Ein kleiner Webfehler im Muster kann die Decke wärmer machen.
Finden Sie nicht auch, dass es kühl im Saal ist? Bitte die Klimaanlage einschalten. Ja, also, warum wir in der Lage sind, Ordnung zu erkennen, haben wir ja eben besprochen. Aber warum brauchen wir sie überhaupt? Ohne Ordnung kein Leben. Und alles Leben ist ja auf Überleben ausgerichtet. Schon Tierversuche mit Ratten haben gezeigt, dass Tiere in einem simulierten, ordnungslosen Universum nicht überleben können. Bei der biologischen Entwicklung ist der Antrieb zum Schaffen geordneter Systeme in die Organismen eingezüchtet. Gesellschaftsformen im Tierleben, Formation im Vogelflug und im Zug der Fische, Spinnweben und Bienenwaben sind Beispiele, welch herrliche Ordnung des lebendigen Doppelhelix, Doppelschräubchen, da sitzt unser ganzes Wissen. In einer Denkspirale wollen wir aufsteigen.
Vorwärts, Marsch, steh, geh, links, rechts, geradeaus, wird's bald.
Physisch kann sie sein. Sie kann physisch sein, die Ordnung. Ich meine, sie ist uns durch die Sinne zugänglich. Ratlosigkeit, Willkür, Chaos sind aus unserem Leben verbannt. Die Bürger wissen, dank des Staates der neuen Ordnung, wo sie stehen. Ihre Erwartungshaltung ist auf Ordnung ausgerichtet.
Es scheint zu den Kriterien der Ordnung zu gehören, dass sich über ihre Formen und Gesetze, selbst über ihre Existenz, stets diskutieren.
Unsinn. Gar nicht lässt sich darüber diskutieren. Die naturgegebene Konzeption unseres Gehirns ist Wille zur Ordnung. Was wir sehen und hören, organisiert sich, nimmt Struktur an. Was für eine Struktur? Die einfachste, die Tendenz dazu ist in den Hirnvorgängen verankert. Es ist den Physikern schon seit langem bekannt, dass Prozesse oder Substanzen die Tendenz haben, die gleichförmigsten und regelmäßigsten Verteilungen anzunehmen, deren sie unter den gegebenen Umständen fähig sind.
Loses geordnet sein. Allerniedrigstes Niveau. Ordnungslosigkeit.
Aber die Kräfte eines physikalischen Systems haben doch keine andere Wahl. Der Verteilungsvorgang muss so lange dauern, bis alle Kräfte im stabilen Gleichgewicht sind und dadurch gegenseitig jede weitere Ortsveränderung hemmen.
Hemmen, Veränderung, hemmen, Veränderung, hemmen, Veränderung, hemmen.
Im Gleichgewicht findet sich das System in Ruhe. Es herrschen Ruhe und Ordnung. Gleichmäßige räumliche Anordnung der Teile. Ordnung ist im System und sie ist Vorbedingung für gutes Funktionieren und wird als solche von Natur angestrebt, wie ich bereits sagte. Ja. Das nun der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, das Entropiegesetz. Der Vorstellung vom harmonischen Streben in der Natur widerspräche, daran hält heutzutage kein ernstzunehmender Wissenschaftler mehr fest. dass jeder Vorgang in diesem Universum letztlich eine Vergrößerung der Unordnung zur Folge habe, der Endzustand der Welt ein Höchstmaß an Unordnung sein werde und der Wärmetod ereilen werde, diese Vision hat ihren Schrecken verloren. Wenden wir uns dem Mischen von Spielkarten zu. Die übliche Deutung, was nun beim Mischen der Karten passiert, ist, dass man durch das Mischen eines Spiels Karten eine anfängliche Ordnung in eine ziemlich vollständige Unordnung verwandelt. Tatsächlich aber bekommen durch das Mischen alle Mitspieler die Aussicht, eine ähnliche Auswahl an Karten in die Hände zu bekommen. Durch das Mischen angestrebte Verteilung soll also die verschiedenen Kartensorten im ganzen Spiel gleichmäßig vorkommen lassen. Diese Gleichmäßigkeit, auf die das Mischen abzielt, ist Ordnung und eine humane dazu. Sehen Sie, was ich gemeint habe? Die Spieler haben zwar nicht die gleiche Chance, aber durch die Verteilung widerfuhr ihnen Gerechtigkeit.
Nichts als Verärmlichung hat sich diese Gerechtigkeit eingehandelt.
Ach was! Die Kunst belehrt uns eines Besseren. Also, in der bildenden Kunst gibt es Entsprechungen für Verteilungsordnungen und wir begrüßen diese Übereinstimmungen zu physikalischen Phänomenen.
Die Asymmetrie ist ein Jungbrunnen. Die Asymmetrie ist ein Jung.
Niemand soll uns vorwerfen, dass wir in der Kunst nicht mit der Zeit gingen. Wie Sie hier auf dieser Tafel sehen, ist eine Gruppe von Einzelformen auf leerem Hintergrund so verteilt, dass sich diese keinem Kompositionsschema der üblichen Art, man denkt an alte Gemälde, unterordnen, sondern sich bloß durch Gewichts- und Abstandsbeziehungen ausbalancieren. Sensitiv kontrollierte Ordnung nennt das der Kunstfachmann. Ein System im Gleichgewicht in der Physik, Ausbalancierungen von einzelnen Teilen innerhalb eines Kunstwerks. Hier treffen wir das Gegenteil von Unordnungen an, womit gesagt ist, dass alle Ordnungszustände durch Gleichgewicht beschrieben sind.
Kunst? Nichts weiter. Als Gleichgewicht. Kunst als Gleichgewicht.
Aber gerade das macht das Wesen der Kunst aus, die ja vollkommene Ordnung ist, dass Ordnungszustände Stillstand sind, dass die zurzeit vorherrschende Kräfteverteilung und Formverteilung die einfachste und angemessenste Fassung der Struktur eines Systems darstellt.
Kunst, von der bloßen Ordnung bis hin zum bloßen Chaos. Die beiden Gesichter der Entropie. Das eine Gesicht.
Wir sind, so sieht es aus, bei einem Paradoxon angelangt. Der zweite Satz der Thermodynamik besagt, dass jeglicher Vorgang in diesem Universum eine Vergrößerung der Unordnung zur Folge hat. Der Fachausdruck hierfür ist Entropie. Andererseits führt Entropiezuwachs zu Spannungsverminderung, was zu der besagten Verteilungsordnung führt. Ein echtes kosmisches Prinzip wird wirksam. Ordnungslose oder relativ weniger geordnete Kräftekonstellationen haben die Freiheit, ihren Ordnungsgrad zu erhöhen. Die Freiheit, unter den gegebenen Systembedingungen das Höchstmaß an Ordnung zu erreichen. Liebe Zuhörer, liebe Freunde, liebe Menschen der neuen Ordnung, haben Sie begriffen, was ich eben sagte? Die Parallelen zu unserem Staatswesen sind doch offenkundig. Verweilen Sie nun einen Augenblick.
Augenblick, du bist so schön, zugrunde gehen. Augenblick, du bist so...
Rückblick. Wir gestatten uns, Goethe hin, Goethe her, Rückblick. Wir sind die Doppelhelix, das Doppelschräubchen hinaufgeschritten und haben folgende Stationen passiert. Das Aufscheinen der Ordnung in der Biologie, in der Gehirnphysiologie, in der Physik, in der Kunst. bevor ich zu Adalbert Stifter als höchstem Glied in der Kette unserer Beweisführung gelange, noch ein paar Worte zur Ordnung in Verbindung mit Staats- und Sozialwissenschaften. Oder habe ich Ihre Zeit schon über Gebühr beansprucht? Es waren ja im Verlauf meiner Rede immer wieder Parallelen zu erkennen zu unserem Staat, nicht wahr? Ja, und zu unserer Gesellschaft, der neuen Ordnung.
Änderungen hemmen. Stillstand. Tod.
Aus Verwirrtheit. Bitte entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Ich habe mich in der Zeile geirrt. Uralt ist der Traum. Ja, das ist wichtig. Uralt ist der Traum vom friedvollen und glücklichen Dasein der Menschen. Projektion eines besseren Lebens in Zukunft, Ordnung aus Verwirrtheit, allmähliche Hinwendung zur Harmonie, Prinzip der abnehmenden Veränderlichkeit auf einen Endzustand der Stabilität hin, kosmischer Gleichgewichtszustand, höchste Vollkommenheit, vollständige Glückseligkeit, uralt ist der Traum. Viele träumen immer noch projizieren oder resignieren, es komme ohnehin niemals.
Es wird aufleben, die Zukunftssehnsucht.
Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber es ist mir aufgetragen worden. Ich mache Sie noch schnell mit der Anwendung des Entropiegesetzes in gesellschaftstheoretischen Ansätzen vertraut, die, so wie wir, ohne Träume auskommen, aber noch nicht ganz vorgedrungen sind. Tendenz zur Spannungsverminderung wird ausgelegt als Prinzip der kleinsten Wirkung. Schmerzhaftes Übermaß an Tätigkeit der Seelenkräfte aufs Minimum verringert. Ökonomie des Seelenlebens durchaus in Schema geordneter Zustand passend. Konstanzprinzip sucht Erregungsspannungen im Gleichgewicht zu halten, Spannungen auf ein Mindestmaß zu verringern. Ich darauf aus, Seele in einen erfreulichen Ruhestand.
Blick, du bist so schön. Zugrunde geht so schön. Zugrunde gehen. Es wird aufleben, die Zukunftssehnsucht. Die Zukunftssehnsucht.
Sparsamkeitsprinzip beim Menschen in der Natur. Die einfache Theorie ist die richtige. Die Natur liebt die Einfachheit.
Rückmännlichen wissenschaftlichen Denkens. Wirf es ab.
Aber dazu bekenne ich mich doch. Alle wahren, großen Erkenntnisse sind einfach. Hausverstand. Keine Bände füllen Sozialwissenschaften. Keine spitzfindigen Analytiker, die den Sozialmechanismus der Gesellschaft als strukturell-funktional-Systemzusammenhang deklarieren. Menschen kommen doch gut miteinander.
Von den Metallrasplern zurechtgeschnitten nach deren Maß.
In der neuen Ordnung.
Ach, kehr doch zurück zu der Unordnung. Wie die Welt zu der ihren.
Jeder ist göttlich.
Gib den Schmerz nicht her. Du gäbest das Göttliche in dir her.
Wird ja nicht einer platten Statik das Wort geredet?
Oh, Mühlstein zermalmt. Oh, Mühlsteine, Mühlstein zermalmt.
Dynamisches Gleichgewicht, sich immer wieder austarierende Verteilungsordnung.
Nein, zu viel. Die Einzelordnungen nehmen überhand. Sie prallen zusammen. Wo Mühlstein zermalmt.
Johannes Kepler, sein Hauptwerk heißt Harmonices Mundi. Er sagt nicht Harmonie, wie sie der Einzige in der Welt sein wird. Nein, er sagt ganz einfach Harmonie der Welt ist Zustand. Uralt ist der Traum, aber jetzt ist er verblichen. Wir haben ja die Harmonie. Schon Leibniz-Satz von der besten aller möglichen Welten. Ja. Nun ja, Krieg ist der Vater aller Dinge und Plato setzt Ordnung. Das gute Prinzip mit dem Manne, gleich wir Männer der Neuen, der Neuen.
Ich speie sie aus, die Ohren. Dummes Schäubchen. Ich halte mich fest, trag mich empor.
Wer hält mich auf? Der Stifter beschwört verzweifelt. Oh, nun gut.
Alles Geschehen ist nichts als ein von blind wütendem Schicksal geprägtes, sondern als heitere Blumenkette, das heißt als sinnerfüllte, um zu begreifen. Die Menschheit geht in der Geschichte wie ein ruhiger Silberstrom einem großen, ewigen Ziel entgegen. Menschengeschlechter steigen auf und steigen gelegentlich auch ab. Zwischenperioden nennen wir Männer der solche Abschnitte. Untergehende Völker und schwindet, so ist das Maß. Sie werfen sich mit kurzem Blick auf das Beschränkte und Unbedeutende. Sie setzen Instinkte über das Allgemeine. Dann suchen sie den Genuss in der Kunst. Wird das Einseitige geschildert, das nur von einem Standpunkt gültige, und zuletzt die Unsitte und das Laster. Der Einzelne verachtet das Ganze und geht seiner Lust und seinem Verderben nach. Und so wird das Volk eine Beute seiner inneren
Heitere Blumenkette. Morgen ist die Blüte hin. Wo ist das Doppelschreibchen? Ich halte mich fest. Wie schnell geht es auf einmal die Spirale hinauf? In einem goldenen Wagen fährt das Geschick. Was niedergedrückt wird unter die Räder, daran liegt nichts. Schilfrohr knickt, Kruste bricht auf. Das Unsanfte. Horch, es wird erleuchtet von draußen rein. Oh, Bastion, du rettest nicht. Im Scheitern ist man nicht klein. Im Scheitern ist man groß. Oh, Bastion, gegen alle Einsicht dieser Welt, dein Fundament wankt. Mit Schleuder sind sie ins Freie, kein unten, kein oben, in keiner dahergebrachten mehr zu Hause.
Ich bring noch schnell meine Sachen, bevor ich die Hose wie sonst, das kleine Burg, der Schuh. Wo ist der Schuh?
Nur was gärt und was sich reibt, die Sonne wendet. Sie härten den Wagenschmerz. Ich häng mein Fähnlein gegen den Wind. Gut so, der Webfehler macht meine Decke warm.
Ich bring noch schnell meine Sachen, denn ein Mensch, der sich hält, was macht ein solcher Mensch?
Willkommen. Ich schwöre ab. Die einzige Wolke am Himmel wird die Sonne sein.
Radio Neue Ordnung. Nachtjournal.
Eben erreicht uns folgende Meldung. Die oberste Sanitätsbehörde bedauert außerordentlich, dass es in Erfüllung ihrer Pflicht, für das Wohl der Bürger des Ordnungsstaates zu sorgen, unumgänglich war, Herrn Professor Raspler, der in der Akademie der Wissenschaften den Festvortrag gehalten hat, vom Rednerpult zu weisen, abzuführen und in die Quarantänestation des Krankenhauses einzuliefern. Es besteht der dringende Verdacht, dass sich Professor Raspler bei seinem Amerika-Aufenthalt vor 6 Monaten mit der heimtückischen, der Unordnung Vorschub leistenden Krankheit Entrop angesteckt hat.
Sie hörten Neckordnung, eine für das Radio bearbeitete Erzählung von Heide Stockinger. Die Stimmen Peter Schratt, Gudrun Tilsch, Ursula Kintz, Michael Kohlenberger und Joachim Radke. Technik Ingenieur Alwin Sauter, Robert Hiesmeier und Gerhard Fiedler. Heute in einer Woche hören Sie im Kunstradio ein schon historisch gewordenes Hörwerk, SOS von Barry Bermorsch.